Guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, heute hier bei euch in München zu sein und kann das nur zurückgeben, was Matthias bereits gesagt hat. Wir fühlen uns als Kölner sehr mit euch hier verbunden durch Jesus Christus. Wir hatten gestern eine sehr ermutigende Zeit, das kann ich nur so bestätigen. Und für mich ist es persönlich auch ein Vorrecht, heute hier bei euch zu predigen. Ich bin bereits vor Jahren, ich glaube, das war noch vor Corona, auf die Predigten eurer Gemeinde aufmerksam geworden. Ich weiß, das hat mich damals so ermutigt, einfach zu wissen, da gibt es in der Großstadt München eine Gemeinde, die Vers für Vers durch die Bibel predigt. Und das hat mich damals unglaublich in meinem Glaubensleben gestärkt. Und deswegen ist es für mich auch etwas Besonderes, heute hier bei euch zu sein. Vor einigen Wochen fand hier in München die Sicherheitskonferenz statt. Diplomaten, Politiker und auch Wissenschaftler aus der ganzen Welt sind hier nach München gekommen, um über globale Fragen der Sicherheit nachzudenken und zu diskutieren. Das Thema Sicherheit ist ein sehr, sehr wichtiges Thema in einer unsicheren Welt. Nicht nur weltpolitisch gesprochen, sondern auch wir ganz persönlich sehnen uns nach Sicherheit. Nach Sicherheit auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und darüber möchte ich heute Morgen predigen. Mein Predigtthema lautet pure Sicherheit. Pure Sicherheit. Und der Predigttext kommt aus dem Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 31 bis 39. Es ist das Ende von Römer 8. Und um Römer 8 richtig einordnen zu können, da fällt mir ein Bild von einer Hochzeit ein. Wart ihr schon mal auf einer Hochzeit, wo die Eingangsmusik perfekt auf den Einzug der Braut abgestimmt war? Das ist ja kein Muss, aber ich kenne das bei uns aus Köln. Als Pastor ist man ja auch immer wieder auf Hochzeiten dabei. Einige Paare planen das minutiös durch. Und es läuft ja meistens nach demselben Schema ab. Der Bräutigam ist schon da, die Hochzeitsgäste sind alle da, unterhalten sich noch untereinander. Die Braut kommt ja meistens planmäßig ein paar Minuten zu spät. Und irgendwann geht die Musik los. Und in dem Moment verstummen die Gespräche und alle wissen, es geht los. Einige gucken die ganze Zeit nach hinten, wann kommt die Braut. Ich gucke meistens mehr auf den Bräutigam, seine Reaktion auf die Braut erfassen zu wollen. Aber dann, selbst wenn man sich nicht umdreht, weiß man anhand des musikalischen Höhepunktes, jetzt betritt die Braut den Saal. Wisst ihr, wenn man einen Soundtrack zum Römerbrief schreiben würde, käme jetzt der musikalische Höhepunkt. Wir sind in Römer 8 angelangt und Römer 8 ist ein ganz besonderes Kapitel im Römerbrief. John Piper hat einmal gesagt, das großartigste Buch der Welt ist die Bibel. Das großartigste Buch in der Bibel ist der Römerbrief und das großartigste Kapitel im Römerbrief ist Römer 8. Und ich persönlich stimme dem voll zu. Viele Pastoren und Theologen würden ihm hier zustimmen. Und wir schauen uns heute nicht das ganze Kapitel an, aber das Ende von Römer 8. Und ich möchte den Text einmal am Stück mit uns durchlesen und dann Vers für Vers durch den Text gehen. Römer 8, 31 bis 39. Da schreibt der Apostel Paulus an die Heiligen in Rom. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist da, der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Was für ein wunderbarer Text. Was für wunderbare Zusagen. Ihr Lieben, wir brauchen als Christen immer beides. Wir brauchen Anspruch, aber wir brauchen auch Zuspruch. Mal gibt es Phasen in unserem Leben, wo wir mehr Anspruch brauchen. Mal gibt es Phasen, wo wir mehr Zuspruch brauchen. Die heutige Predigt legt den Schwerpunkt auf den Zuspruch. Und ich hoffe sehr, dass du Jesus in all seiner Schönheit und in seiner Liebe zu dir noch mehr erkennen kannst durch sein Wort. Ich möchte zwei Punkte heute machen. Der erste Punkt meiner Predigt lautet, unanfechtbar verteidigt. Der zweite Punkt lautet, unendlich geliebt. Paulus möchte uns Christen als Kinder Gottes durch diesen Text einmal deutlich machen, wie sicher unsere Rettung ist. Und ich glaube, in keinem anderen Abschnitt der Bibel wird die Sicherheit der Gläubigen so stark gefeiert, wie hier am Ende von Römer 8. Ein so wunderbarer Text. Paulus beginnt den Text mit einer rhetorischen Frage. Was wollen wir nun hierzu sagen? Und da stellt sich uns natürlich jetzt sofort die Rückfrage, was sollen wir nun wozu sagen? Was meint Paulus? Wenn Paulus hier die Frage aufruft, was sollen wir nun hierzu sagen, meint er natürlich zunächst einmal das, was er unmittelbar davor gesagt hat. Da schauen wir uns nochmal Vers 29 und 30 an. Paulus schreibt, denn die er vorher erkannt, also erwählt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Das heißt, Paulus macht deutlich, Gott ist derjenige, der sich für uns entschieden hat, als wir uns gar nicht für ihn entscheiden konnten. Wir waren tot, sagt Epheser 2, in den Übertretungen und Sünden. Das heißt, Gott hat sich zuerst für dich entschieden als Kind Gottes. Er hat dich erwählt. Er hat dich gerufen mit einem effektiven Ruf. Er hat dich dann gerechtfertigt. Und dann sagt Paulus, er hat dich auch verherrlicht. Das heißt, er bringt dich sicher ans Ziel. Und das wirft bei Paulus diese Frage auf, was sollen wir nun hierzu sagen? Aber ich glaube, dass Paulus an dieser Stelle auch weiter zurückschaut als nur Vers 29 und 30. Denn unser Abschnitt, den wir uns heute anschauen, hat eine besondere Stellung im gesamten Römerbrief. Den Römerbrief kann man grob in drei Teile teilen. Einige teilen ihn in zwei Teile, einige in drei. Römer 1 bis 8 ist ein großer Gedankengang, wo Paulus vor allen Dingen nochmal darlegt, was Christus für uns getan hat. Römer 1 beginnt mit der schlechten Nachricht des Evangeliums, dass der Zorn Gottes auf uns ist. Dass wir dem Maßstab Gottes nie von uns aus entsprechen können. Die Latte hängt zu hoch. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die können wir alle nicht vorweisen. Und genau deswegen kommt Jesus Christus in diese Welt, lebt das Menschsein, wie Gott sich Menschsein gedacht hat. Als erster Mensch erfüllt Christus alle 613 Einzelgebote. Er erfüllt den Maßstab, der vor Gott gilt, geht für uns stellvertretend ans Kreuz, nimmt unsere Unzulänglichkeiten, unsere Sünde auf sich, bezahlt per Sühnetod für unsere Schuld. Und dann macht Paulus deutlich, wenn wir nicht mehr auf unsere Gerechtigkeit vertrauen, sondern wenn wir dem Evangelium zustimmen, dass wir keine Gerechtigkeit haben und unser ganzes Vertrauen nur auf Christus setzen, da wird uns Jesu Gerechtigkeit zugerechnet. Das ist Römer 3 und 4. Und dann macht Paulus weiter, da wir nun gerechtfertigt worden sind, haben wir jetzt Frieden mit Gott. Und dabei geht es nicht nur um ein subjektives Gefühl, weil wir spüren den Frieden manchmal mehr und manchmal weniger. Paulus sagt, das ist ein objektiver Zustand, der durch Christi Werk eingetreten ist. Das sind so viele gute Nachrichten. Und dann macht Paulus weiter in Römer 6, in Römer 7 und hier am Ende von Römer 8 macht er deutlich, es ist so wunderbar. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ja, das ist eine rhetorische Frage, aber ich glaube, hier schwingt zugleich eine begeisterte Sprachlosigkeit mit. Paulus hat den Römerbrief diktiert. Aber ich glaube, an dieser Stelle musste Paulus innehalten beim Diktieren. Was sollen wir nun hierzu sagen? Es ist so, als wenn du ein Geschenk aufmachst und es verschlägt dir den Atem. Was sollen wir nun hierzu sagen? Das Evangelium ist so gut. Und dann macht Paulus jetzt weiter in Römer 8. Und er spricht auch über die Leiden der jetzigen Zeit. Und macht deutlich, dass mitten in diesen stürmischen Zeiten, in denen wir uns auch als Christen immer wieder befinden, dass wir in Christus sicher sind. Dass wir die pure Sicherheit in Christus haben. Diese Sicherheit ergibt sich aus zwei Feststellungen, die meine zwei Predigtpunkte darstellen. Wir kommen zum ersten Punkt. Unanfechtbar verteidigt. Unanfechtbar verteidigt. Es geht hier um drei Fragen, die Paulus stellt. Die erste Frage lautet, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Paulus formuliert hier einen Wenn-Satz. Ja, und es gibt ganz unterschiedliche Wenn-Sätze. Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Es gibt Wenn-Sätze, die etwas völlig Irreales beschreiben. Wenn der Himmel morgen grün ist, falle ich vom Stuhl. Aber er wird nicht grün sein morgen. Das ist was Irreales, was man annimmt. Dann gibt es etwas, was man per Wenn-Satz annehmen kann, was möglich ist. Wenn der erste FC Köln die nächsten 8 Spiele gewinnt, schaffen wir es vielleicht noch in die Europa League. Es ist möglich. Wir hoffen drauf, aber wir wissen es nicht. Ja, ein Wenn-Satz, der eine Möglichkeit annimmt. Und dann gibt es Wenn-Sätze, die ein reales Szenario annehmen. Wenn ich morgen um 9 auf die Arbeit fahre, muss ich an 3 Ampeln vorbei. Das ist real. Und letzteres ist hier der Fall. Paulus sagt, wenn Gott für uns ist, und ja, er ist für uns, wer kann gegen uns sein? Ich habe euch mal einige Stellen deutlich mitgebracht, die so deutlich machen, dass Gott für uns ist. In Römer 5, Vers 8 finden wir auch diese Wendung, für uns. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Römer 8, 26, der Geist selbst verwendet sich für uns. Römer 8, 32, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. 2. Korinther 5, 21, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Epheser 5, 2, und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. 1. Thessalonicher 5, 10, der für uns gestorben ist. Titus 2, 14, der sich selbst für uns gegeben hat. Ich habe heute Morgen eine Frage an dich. Hast du mal daran gezweifelt, dass Gott für dich ist, liebes Gotteskind? So viele Bibelstellen machen deutlich, Gott ist wirklich von ganzem Herzen für uns. Gott ist mit uns, Gott ist unter uns, Gott ist über uns, Gott ist in uns, aber Gott ist eben auch für uns. Und wenn Gott für uns ist, Paulus sagt, wer kann gegen uns sein? Das bedeutet nicht, dass wir Christen nicht Opposition erleben. Es gibt Leute, die gegen uns sind. Auch gegen Paulus, als er das schreit. Paulus hatte genug Feinde, auch Feinde des Evangeliums. Was er hier meint ist, es gibt nichts und niemanden, der unsere Errettung in Christus torpedieren kann. In diesem Sinne kann niemand final uns etwas anhaben im Hinblick auf unser Heil. Und wie sehr Gott für uns ist, malt Paulus dann in Vers 32 weiter aus. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Der Text möchte hier kein Wohlstandsevangelium vermitteln, so nach dem Motto, alles, was du dir wünschst, bekommst du. Du musst es nur proklamieren. Claim it. Name it and claim it. Nein, darum geht es hier gar nicht. Die Logik verläuft hier vom Größeren zum Kleineren. Wenn Gott das Wertvollste, was er hat, seinen Sohn, für dich gegeben hat, dann wird er dir doch nicht irgendetwas vorenthalten, was wirklich gut für dich ist. Darum geht's. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die das sehr, sehr gut illustriert. Ein reicher Mann, dessen Frau schon verstorben ist, lebt alleine mit seinem Sohn. Der Vater ist ein großer Kunstliebhaber, er ist sehr wohlhabend und er hat in seinem Haus die wertvollsten Gemälde stehen, an seinen Wänden hängen Rembrandt, Picasso, Monet und Van Gogh. Dann beginnt der Krieg und sein Sohn wird eingezogen. Wochen später erhält der Vater die Nachricht, dass sein Sohn im Krieg gefallen ist. Einige Zeit später klingelt es an der Tür des alten Mannes, der jetzt nicht nur seine Frau, sondern auch seinen Sohn verloren hat. Und er öffnet einem jungen Soldaten, der ein Paket in seiner Hand hält. Der Soldat stellt sich vor und sagt, Sie kennen mich nicht, aber ich bin der Mann, dem Ihr Sohn auf dem Schlachtfeld das Leben gerettet hat, bevor er starb. Darf ich eintreten? Ja, bitte, kommen Sie rein. Leider kann ich mich nicht mehr bei Ihrem Sohn bedanken, aber ich möchte mich bei Ihnen als seinem Vater bedanken. Wissen Sie, ich bin selbst auch Künstler, zwar nur ein Unbedeutender, aber ich möchte Ihnen ein Geschenk machen. Der Vater des verstorbenen Sohnes öffnet das Paket dieses Soldaten und es enthält ein Porträt seines Sohnes, das der Soldat selbst gemalt hat. Und für den Vater hat dieses Porträt seines Sohnes einen unschätzbaren Wert und er hängt es an die Stelle in seinem Haus, wo das objektiv gesprochen wertvollste Porträt hing. Im darauffolgenden Jahr wird dieser alte Mann krank und verstirbt und in seinem Testament wurde festgelegt, dass alle Kunstwerke in seinem Haus versteigert werden müssen. Am Tag der Versteigerung, könnt ihr euch vorstellen, kommen Sammler und Kunstliebhaber, ziemlich vermögende Leute aus der ganzen Welt zu dieser Versteigerung. Und die Auktion beginnt mit einem Bild, das nicht auf der offiziellen Liste stand, mit dem Porträt des Sohnes. Und keiner meldet sich. Keiner will dieses scheinbar unbedeutende Porträt kaufen. Niemand kennt den Künstler mit Namen. Einer ruft von hinten rein: Wer will denn schon dieses Gemälde? Das ist doch nur das Bild des Sohnes. Rufen Sie die wertvollen Sachen auf, deswegen sind wir hier gekommen. Der Leiter der Auktion sagt: Nein, 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 der verstorbene Inhaber hat festgelegt, dass wir zuerst das Bild des Sohnes versteigern müssen. Schließlich meldet sich ein alter Freund des Verstorbenen und sagt: Ja, für $10 würde ich es nehmen. $10 zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Das Bild wurde versteigert. Daraufhin sagt der Auktionsleiter: Nun ist die Auktion beendet. Wie beendet? Alle anwesenden Interessenten fühlen sich vor den Kopf gestoßen, sagen: Das kann doch nicht sein. Der Auktionsleiter sagt daraufhin: Das ist ganz einfach zu erklären. Es war der Wille des Vaters, dass derjenige, der das Bild vom Sohn hat, auch alle anderen bekommt. Wer den Sohn hat, bekommt alles. Wer den Sohn hat, bekommt alles. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm, mit seinem Sohn, nicht auch alles schenken? Und liebes Gotteskind, daran möchte ich dich heute Morgen erinnern, an den wunderbaren Reichtum, den du hast im Sohn. Jesus ist die Perle, für die es sich lohnt, alles andere aufzugeben. Wenn du ihn hast, hast du alles. Bist du dir dessen bewusst, wie sehr Gott für dich ist? Wisst ihr, unser Problem, auch als Nachfolger Jesu, ist, dass wir das so häufig vergessen. Dass Lebensumstände uns runterziehen, dass wir uns vielleicht auch innerlich von Gott wegbewegen. Und dass wir vergessen, wer wir geworden sind, was wir alles in Christus haben. Und ich möchte dich ermutigen, dass du neu auf das Kreuz schaust und dass du das wirklich im Vertrauen, im Glauben annimmst. Gott ist für mich. Am Kreuz hat er dir bewiesen, wie sehr er dich liebt. Wenn er Jesus für dich gegeben hat, wird er dir nichts vorenthalten, was gut für dich ist. Meine Frage an dich heute Morgen ist: Glaubst du das? Nicht hast du es auswendig gelernt in der Kinderstunde, sondern glaubst du das? Setzt du darauf dein Vertrauen? Dazu möchte ich dich ermutigen. Die zweite Frage, die Paulus hier stellt, geht jetzt in Richtung Anklage. Vers 33. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Als Gottes Auserwählter kann sich jeder wiedergeborene Christ bezeichnen. Du bist auserwählt als wiedergeborener Christ. Wer wird gegen Kinder Gottes Anklage erheben? Das ist hier die Frage. Und natürlich gibt es Leute, die Anklage erheben. Es gibt vor allen Dingen den Verkläger, Satan, der immer wieder Anklage auch gegen dich erhebt. Der erste Johannesbrief macht deutlich, unser eigenes Herz verklagt uns. Unsere eigenen Gedanken verklagen uns manchmal sogar zu Unrecht. Es gibt Verkläger. Das, was Paulus hier deutlich machen will, ist: Niemand kann dich als Gottes Kind wirksam anklagen, weil Gott als Richter das letzte Urteil hat. Gott ist es, der rechtfertigt. Gott ist die höchste Gerichtsinstanz. Nicht deine Gedanken, sondern Gottes Gedanken sind die höchste Gerichtsinstanz. Wisst ihr, die Rechtfertigung des Sünders beinhaltet immer zwei Sachen. Zum einen die Nicht-Anrechnung unserer Sünde. Das heißt, in dem Moment, wo du deine Sünde erkannt hast, nicht mehr auf dich selbst vertraust, sondern komplett auf Christi Werk, dein Vertrauen auf ihn setzt, rechnet Gott dir deine Sünde nicht mehr an. Aber nicht nur das. Er rechnet dir auch Christi vollkommene Gerechtigkeit an. Und das ist nicht unsere Gerechtigkeit. Es ist eine fremde Gerechtigkeit, die von außen uns zugerechnet wird. Und deswegen kann keiner wirksam gegen dich als Gottes Kind Anklage erheben. Die dritte Frage lautet, da geht es jetzt einen Schritt weiter. Nach der Anklage kommt die Verdammnis. Wer ist da, der verdammt? Und Paulus möchte deutlich machen, genauso wenig wie niemand gegen ein Gotteskind wirksam Anklage erheben kann, gibt es auch keine Verdammnis für ein Kind Gottes. Römer 8, Vers 1, so gibt es keine Verdammnis für diejenigen, die in Christus Jesus sind. Und ich möchte dir deutlich machen, auch das hängt nicht mit deinem Lebenswandel zusammen. Das hängt mit seiner Treue zusammen. Einzig und allein mit seiner Treue zu uns. Der Grund, warum nichts und niemand ein Kind Gottes verdammen kann, liegt einzig und allein in Christus. Und schaut mal, genauso beginnt die Antwort, die Paulus hier gibt auf seine Frage. Christus, Vers 34, Christus Jesus ist es, der gestorben ist. Ja, noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Christus ist gestorben und auferstanden. Er hat alles vollbracht. Und jetzt, wo er im Himmel ist, setzt er sich 24/7 für dich ein. Bist du dir dessen bewusst, dass Christus rund um die Uhr damit beschäftigt ist, für dich als Gottes Kind einzustehen? In 1. Johannes 2, Vers 1 schreibt Johannes, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Weil Gott uns für gerecht gesprochen hat, weil Christus bezahlt hat und für uns einsteht, kann niemand gegen ein Gotteskind Anklage erheben oder uns verdammen. Ich nehme mal an, viele von euch kennen den Begriff der politischen Immunität. Politische Abgeordnete des Bundestags genießen einen Schutz vor Strafverfolgung aufgrund ihres Amtes. Das ist kein Freifahrtschein für Straftaten, aber es soll eine Person vor politisch motivierter Strafverfolgung schützen. Deswegen genießt sie eine Immunität, einen besonderen Schutz aufgrund des Amtes. Weißt du was, ich möchte dir heute anhand von Römer 8 als Gotteskind sagen, du genießt eine erlösungsbedingte Immunität. Eine erlösungsbedingte Immunität aufgrund seiner Rechtfertigung. Vielleicht erlebst du in letzter Zeit viele Anfechtungen. Ich habe vor einiger Zeit noch mit einer Person gesprochen, die sagt, André, ich hab den Eindruck, Satan schießt gerade so richtig gegen mich. Kennst du das aus deinem Leben? Du willst dich einsetzen, du setzt dir neue Ziele im Glauben und willst so richtig durchstarten und dann kommen diese nagenden Gedanken, die dich an deine Vergangenheit erinnern. Du willst auf die Bühne, um die Gemeinde im Lobpreis anzuleiten und Satan erinnert dich an deine Vergangenheit. Und du bekommst Zweifel und du gibst diesen Zweifeln vielleicht sogar Raum und zweifelst an deiner Errettung. Habe ich damals das Bußgebet wirklich ernst gemeint? Und so weiter. Und das nimmt dir deine Freude im Christsein so sehr. Ich möchte dich heute neu ermutigen. Weißt du, für jeden Blick, den du auf dich selbst richtest, richtet 10 auf Christus. Schau auf das Kreuz. Flieh immer wieder zum Kreuz, wenn du mit Gedanken zu kämpfen hast, vielleicht mit blasphemischen Zwangsgedanken. Schau auf ihn. Schau auf ihn. Er hat alles vollbracht. Und niemand kann dich als Kind Gottes wirksam anklagen oder verdammen. Das ist eine wunderbare Nachricht. Wir werden unanfechtbar verteidigt. Das ist jetzt die juristische Dimension gewesen. Aber unser Text, den wir uns heute Morgen anschauen wollen, hat nicht nur eine juristische Dimension, sondern auch eine starke persönliche Beziehungsdimension. Das führt uns zum zweiten Punkt. Wir sind unendlich geliebt, im wahrsten Sinne des Wortes. Vers 35. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Für den Begriff scheiden verwendet Paulus hier im Griechischen dasselbe Verb, was er in 1. Korinther 7 für die Ehescheidung verwendet. Das heißt, beim Scheiden geht es um die schmerzhafte Trennung einer ursprünglichen Liebesbeziehung. Und wisst ihr, was ich aber an dieser Frage von Paulus hier liebe? Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Paulus setzt selbstverständlich voraus, dass wir geliebt sind. Das hat er den Christen in Rom bereits in Römer 1, Vers 7 zugesprochen. Er spricht sie an als Geliebte. Das hat er in Kapitel 5, Vers 8 bereits deutlich gemacht. Gott hat seine Liebe zu uns bewiesen, dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Aber die Frage, die Paulus jetzt aufgreift, ist: Wie sicher ist diese Liebe? Wie sicher ist diese Liebe? Kann uns etwas von der Liebe Gottes trennen? Kann es ein Szenario geben? Kann es eine Person geben? Kann es einen Zustand geben, der uns aus dieser Liebesbeziehung zu unserem Herrn und Heiland Jesus Christus trennen kann? Kann es das geben? Das ist eine wichtige Frage, denn es ist eine Frage nach Sicherheit. Wie sicher ist unsere Liebesbeziehung zu Jesus? Wie sicher dürfen wir uns seiner Liebe zu uns sein? Und Paulus greift hier sämtliche Optionen auf. Bedrängnis oder Angst, das sind Oberbegriffe für schwierige Lebenssituationen. Die können uns aus der Bahn werfen. So viele Menschen kämpfen mit Ängsten. Aber kann uns das von der Liebe Gottes trennen? Ich habe in der Seelsorge immer wieder mit Menschen zu tun, die mit Panikattacken zu kämpfen haben. Das könnte man hier mit einfügen. Kann eine Panikattacke dich von der Liebe Jesu trennen? Paulus fragt weiter, kann Verfolgung uns von der Liebe Christi trennen? Wenn du für Jesus lebst und so richtig Gegenwind bekommst und es richtig schwer wird, ist das ein Zeichen dafür, dass Gott dich nicht mehr liebt? Dann macht Paulus weiter. Vielleicht Hunger oder Blöße, materielle Notsituation. Nicht genug zu essen, nicht genug anzuziehen. Gott, ich dachte, du sorgst für mich. Das hast du doch verheißen in Matthäus 6. Warum geht es mir gerade finanziell so schlecht? Warum muss ich mir so viele Sorgen machen? Sind materielle Nöte ein Zeichen dafür, dass Gott dich nicht mehr liebt? Paulus macht weiter. Kann eine Gefahr uns von der Liebe Gottes trennen? Und das sind ganz unterschiedliche Notsituationen. Hier kann man ja alles Mögliche einfügen und mitdenken, das in irgendeiner Weise eine Gefahr für uns darstellt. Bedeutet die Gegenwart einer Gefahr in deinem Leben, dass Gott dich nicht mehr liebt? Und als letztes nennt Paulus hier das Schwert. Es ist ein Bild für einen gewaltsamen Tod, also die Steigerung von Verfolgung. Verfolgung zu Ende gedacht. Und wisst ihr, all diese Erfahrungen, die Paulus hier auflistet, die hat er selber gemacht, bis auf den Tod, wobei der ja auch noch kam. Und er hatte den Tod immer wieder vor Augen. Vers 36, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Weißt du, Paulus zitiert hier aus Psalm 44. Und Psalm 44 ist ein Klagelied, ein Klagepsalm des Volkes. Das ganze Volk ist erschüttert, kommt vor Gott, hat ständig den Tod vor Augen durch Bedränger. Und Paulus sagt, damit kann ich mich identifizieren. So geht es auch uns als Apostel. Wir haben ständig den Tod vor Augen. Aber selbst wenn wir von gottlosen Menschen als freiwillig betrachtet werden, kann uns das von der Liebe Gottes trennen? Und die Antwort ist nein. Niemals. Niemals. Und dann macht Paulus weiter in Vers 37. Aber in diesem allen, in all dem, und das kann passieren, dass diese Notsituationen in unser Leben kommen, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Kann uns das trennen? Paulus sagt, nein, niemals. Wir sind mehr als Überwinder. Die Liebe Gottes siegt in unserem Leben als Kinder Gottes. Wisst ihr, im Griechischen steht hier das Verb hypernikao. Und ich gehe darauf ein, weil das ein wunderbares Detail ist. Nikao bedeutet siegen, gewinnen. Das kennen wir von der Sportmarke Nike. Es kommt daher. Nikao, siegen. Hyper ist dem vorangestellt. Und hyper, da muss man kein Griechisch kennen, da wissen wir, das ist eine Steigerung. Und genau das Verb verwendet Paulus hier. Das hier ist kein 2-1-Sieg, das ist ein 7-0. Wir sind mehr als Überwinder durch die Liebe Gottes zu uns. Aber was uns klar sein muss, Paulus spricht hier nicht von einem Sieg über das Leiden. Auch nicht von einem Sieg nach dem Leiden. Paulus spricht hier von einem triumphalen Sieg inmitten der Leiden. In diesem allen sind wir mehr als Überwinder. Leid ist nicht der Gegner, den wir besiegen. Leid ist das Stadion, in dem wir gewinnen. In der Gegenwart des Leides, in schweren Notsituationen. Gewinnen wir durch den, der uns geliebt hat. Es ist sein Sieg. Es ist seine Liebe zu uns. Weißt du, was wir festhalten müssen? Und da möchte ich auch in dein Leben sprechen. Vielleicht gehst du gerade durch eine schwere Zeit. Du bist immer noch einsam und stellst dir die Frage, liebt Gott mich? Mein Gebet wurde nicht erhört. Liebt Gott mich nicht mehr? Ich bin immer noch krank. Meine Ehe, da gibt es immer noch keinen neuen Frühling. Liebt Gott mich? Ich gehe durch so eine schwere Leitsituation. Was wir heute festhalten müssen ist, Gottes Liebe bewahrt dich nicht immer vor Leid. Aber eins möchte ich dir anhand des Textes in dein Leben sprechen. Gottes Liebe bleibt für dich immer bestehen im Leid. Gottes Liebe bewahrt uns nicht vor Leid, aber Gottes Liebe bleibt an unserer Seite im Leid. Weißt du, wenn du von Lebensumständen auf die Liebe Gottes schließt, dann ist die Liebe Gottes mal mehr für dich da und mal weniger. Dann setzt du deine Lebensumstände mit der Liebe Gottes gleich. Wenn wir das mal in einem Graphen denken, dann ist die Liebe Gottes eine Variable. Die bewegt sich immer. Wenn es dir schlechter geht, liebt Gott dich weniger. Wenn es dir besser geht, liebt Gott dich mehr. Ich möchte dich heute ermutigen, die Liebe Gottes als eine Konstante in deinem Leben zu sehen, die immer gleich bleibt. Unser Leben geht manchmal hoch und runter. Lebensumstände bessern sich, Lebensumstände verschlechtern sich. Seine Liebe bleibt. Seine Liebe bleibt immer gleich. Egal, ob du einen guten Tag hast als Christ oder ob du einen schlechten Tag hast als Christ. Seine Liebe bleibt, weil er die Liebe ist, weil er dir seine Liebe verheißen hat. Das möchte ich dir gerade auch vielleicht im Leid zusprechen. Gott liebt dich und daran hat sich nie etwas geändert. Aber nicht nur das Leiden, auch keine andere Macht kann dich von der Liebe Gottes trennen. Vers 38, Paulus schreibt, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Paulus erwähnt hier 9 universale Mächte, die kann man eigentlich so in 4 Paaren zusammenfassen. Tod-Leben ist ein Paar, eine Gegenüberstellung. Dann Engel, Gewalten, Mächte, das ist auch so eine Kategorie. Gegenwärtiges, Zukünftiges und dann Hohes und Tiefes. Diese 4 Paare wollen wir uns in der verbleibenden Zeit noch anschauen. Zunächst einmal Tod und Leben. Der Tod ist der größte Feind des Menschen. Aber Paulus sagt, der Tod kann uns nicht von der Liebe Gottes trennen. Ich war vor einiger Zeit am Sterbebett einer älteren Schwester unserer Gemeinde. Krebskrank. Kurz vorm Tod durfte ich sie noch mal im Krankenhaus besuchen. Dann schaute sie mir in die Augen und sagte, André, ich freue mich. Weißt du, irgendwann bist du auf der Zielgeraden des Lebens. Und es ist so wichtig, dass du dir in dem Moment bewusst wirst, der Tod trennt dich nie von der Liebe Gottes. Als Kind Gottes kannst du dir sicher sein, der Tod bringt dich in die Gegenwart der Liebe Gottes, die auch jetzt schon für dich da ist. Aber nicht nur der Tod, sondern auch das Leben. Das heißt, Paulus sagt, nichts, was im Leben passiert. Denk das mal zu Ende. Nichts, was in deinem Leben passiert, kann Gott davon abhalten, dich zu lieben. Und dann kommt er vom Begriffspaar Tod-Leben zu einer anderen Kategorie. Engel, Gewalten oder Mächte. Ich denke, hier auch bei den Engeln geht es um gefallene Engel, weil die Engel als dienstbare Geister Gottes, die wollen uns ja gar nicht trennen von der Liebe Gottes. Aber gefallene Engel, Dämonen und, Und Paulus sagt, dass wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern dass wir Anfechtung manchmal auch erleben, dämonischer Natur. Wir bei uns in der Gemeinde erleben, dass viele Leute zum Glauben kommen, die eine Vergangenheit im Okkultismus, in der Esoterik, auch im Satanismus hatten. Und manchmal ist es noch so, dass sie auch nach der Bekehrung, sie sind sicher, dass sie aber noch Anfechtungen erleben. Manchmal nachts, und ich will das jetzt hier nicht zu detailliert aufführen, aber ihnen ist es so wichtig, deutlich zu machen, und das sprechen wir ihnen zu, Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Ja, sie können dir Angst machen. Manchmal haben wir Angst, weil wir schwach sind. Aber wir sollten ja auch nicht zu viel Wert und ihnen zu viel Aufmerksamkeit geben, sondern wir schauen auf Christus, und auch diese finsteren Mächte können dich nicht trennen von der Liebe Gottes. Dann kommt Paulus zur nächsten Kategorie, zu einer zeitlichen Kategorie, Gegenwärtiges und Zukünftiges. Es gibt gegenwärtige Lebenserfahrungen, aber auch noch unsere zukünftigen Lebenserfahrungen. Wir alle wissen nicht, was das Jahr 2026 noch mit sich bringt. Was in unserem Leben noch alles auf uns zukommt, das können wir nicht vorhersehen. Aber ich möchte dir auf Basis des Wortes Gottes heute zusprechen, egal was in deinem Leben zukünftig noch passieren wird, es wird dich nicht trennen von der Liebe Gottes, die für dich da ist. Und dann kommt Paulus zur Dimension, zur räumlichen Dimension. Weder Hohes noch Tiefes. Das heißt, es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo du bist, wo die Liebe Gottes nicht auch da ist. Gott, egal wo du hingehst, wenn du morgen zur Arbeit gehst, die Liebe Gottes kommt mit. Wenn du diesen Sommer in Urlaub fährst, die Liebe Gottes kommt mit. Egal wo du bist, Gott ist an deiner Seite. Und dann macht Paulus den Abschluss und sagt, noch irgendein anderes Geschöpf. Wisst ihr, was Paulus damit machen möchte? Er möchte jede potenzielle Lücke schließen. Da gibt es keine Sicherheitslücke. Wer hier irgendwie eine Lücke sucht, wird der Textabsicht nicht gerecht. Paulus sagt, es gibt nichts, was dich von der Liebe Gottes trennen kann. Eine Frau wird eines Morgens durch ein seltsames Klopfen geweckt. Sie steht auf und sieht in ihrem Zimmer einen Schmetterling, der zwischen Gardine und Fensterscheibe in panischer Angst hin und her fliegt. Auf der anderen Seite der Fensterscheibe klopft ein Spatz mit seinem Schnabel immer wieder gegen die Scheibe und versucht, den Schmetterling zu fangen. Der Schmetterling sieht die Glasscheibe nicht und fürchtet sich davor, gefressen zu werden. Der Spatz sieht die Glasscheibe nicht und erwartet, den Schmetterling jeden Moment zu bekommen. Aber weißt du, ungeachtet dieser Eindrücke ist der Schmetterling jederzeit genauso sicher, als wäre er 10.000 Kilometer von diesem Spatz entfernt. Manchmal haben wir die Sicherheit nicht mehr vor Augen, aber sie ist da. Manchmal sehen wir es nicht mehr, das Evangelium in der ganzen Klarheit, in den ganzen Implikationen, die das wunderbare Evangelium mit sich bringt. Aber ich möchte dir heute Mut machen. Gottes Liebe ist für dich da, du bist sicher in seiner Liebe. Und wenn du diese Liebe immer mehr verstehst, dann befreit dich das von jeder Angst. Johannes schreibt, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und das ist mein Gebet für dich heute Morgen. Ich weiß nicht, durch welche Zeiten du gerade gehst, aber ich möchte dich einfach ermutigen, die Liebe Gottes zu dir ganz neu zu ergreifen, nochmal neu auf das Kreuz zu schauen. Und ich möchte gerne dafür beten, dass die Liebe Gottes, dass wir sie immer mehr erfassen können. Vielleicht ist es dran für dich, die Aufzählung, die Paulus hier macht, zu konkretisieren. Sie kann lauten, ich bin davon überzeugt, dass kein Versagen im Beruf, keine Arbeitslosigkeit, keine Einsamkeit, keine Privatinsolvenz, keine Ablehnung von anderen Menschen, kein Mobbing, keine Krankheit, keine Schwierigkeiten in der Ehe, keine Depression, keine Albträume, kein Burnout, kein Prüfungsversagen mich scheiden kann von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen, weil wir gleich auch noch ein Lied singen werden, und ich würde gern für uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr für deine Liebe zu uns. Ich danke dir für so viel Zuspruch durch den Römerbrief, Herr. Danke dafür, Herr, dass du uns mit deinem Sohn das Beste gegeben hast, dass du uns errettet hast, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast, dass du uns unsere Schuld vergeben hast, Herr, und dass wir sicher sind in deiner Hand. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du dich beständig für uns verwendest. Und Herr, mein Gebet ist, dass wir deine Liebe immer mehr erkennen, Herr, dass du uns erleuchtete Augen des Herzens schenkst, dass wir die ganzen Ausmaße deiner Liebe zu uns immer tiefer erkennen und dass das aber auch zu einer Antwort führt, die sich in einem hingegebenen Leben zeigt. Jesus, wir lieben dich, wir wollen nur für dich leben. Danke dafür, dass wir sicher in deiner Hand sind. Amen. Amen.